Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Heute mit diesen Themen. Surinam. Das Land hat viel zu bieten. Den Regenwald, historische Städte und eine bunte Gesellschaft. Aber Surinam steckt in einer wirtschaftlichen Krise. China investiert, aber auf Kosten des Umweltschutzes. Brasilien. Eine jahrelang angestaute Wut hat sich 2013 auf den Straßen Brasiliens entladen. Damals warfen Fußball-Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele ihre Schatten voraus. Wut über all die Milliarden, die in Stadien gesteckt wurden und nicht in die Bildung. Die Menschen hatten genug. Wir blicken zurück. Mexiko. Am Sonntag wählt das Land einen neuen Präsidenten. Im Vorfeld jedoch erlebte Mexiko eine Welle der Gewalt. Über 100 Politiker, Journalisten und Geistliche wurden getötet. Warum das so ist, erklärt Rainer Wilhelm, Mexiko-Experte beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Ein intakter tropischer Regenwald, eine wunderschöne Altstadt in der Hauptstadt Paramaribo, grüne Plantagen, exotische Tiere und eine multikulturelle Gesellschaft, wie sie sonst in Südamerika nirgendwo zu finden ist. Das ist Surinam. Verschiedene Kulturen, Sprachen und Religionen aus Afrika, Amerika und Europa existieren dort friedlich nebeneinander. Aber Surinam ist unbekannt, politisch unsicher und steckt bereits zum wiederholten Male in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Dabei ist das Land reich an Rohstoffen. Investitionen aus China sollen den Aufschwung bringen. Doch zu welchem Preis? Die Konzerne beuten rücksichtslos aus. Öl, Gold und Holz. In der Wirtschaftskrise steht das Geldverdienen über dem Naturschutz. Dabei ist Surinam das grünste Land der Welt. Noch. Ein Bericht von Christina Weise.
Wenn du hier hinkommst, bist du mitten in der Natur. Das genieße ich total. Den Wald, den Fluss, die Pflanzen. Was ein Mensch braucht, bekommst du hier.
Leon Bodje stapft unter den neugierigen Blicken von Faultieren, die gemütlich in Astgabeln sitzen, durch den Regenwald von Surinam. Mit der Machete bahnt er sich einen Weg durch das Dickicht und schaut gleichzeitig aufmerksam nach Schlangen im Laub. Surinam ist nur knapp halb so groß wie Deutschland, es ist das kleinste Land Südamerikas und gleichzeitig das grünste der Welt. Kein anderes hat so viel Waldanteil gemessen an der Landesfläche. Über 90% sind von Dschungel bedeckt. Unscheinbar liegt Surinam ganz im Norden Südamerikas, eingeklemmt zwischen Guyana, Brasilien und Französisch-Guyana an der Atlantikküste. Die Hälfte der 550.000 Einwohner lebt in der Hauptstadt Paramaribo, die anderen verstreut an der Küste oder im tiefen Urwald. Dort ist auch Leon geboren, in einem kleinen Dorf am Ufer des Surinam-Flusses. Er ist ein Maroon, ein Nachfahre geflüchteter Sklaven. Bis heute gibt es in Surinam viele solcher Dörfer. Die Menschen dort leben noch sehr ursprünglich, ohne Strom und fließend Wasser.
Es gibt Dörfer mit vielen Einwohnern, die bleiben aber nur, wenn sie da Arbeit haben. Sie bestellen ihre Felder oder machen Handwerkskunst. Manche schürfen Gold, andere arbeiten im Tourismusbereich.
Im Tourismus sieht Leon eine Chance. Er könne den Menschen Arbeit geben und den Wald vor den Goldgräbern schützen, denn die wenigen Touristen würden hauptsächlich wegen des Dschungels nach Surinam kommen. Doch der Tourismussektor befindet sich erst im Aufbau und es wird nicht viel investiert. Surinam steckt tief in einer Wirtschaftskrise, verursacht hauptsächlich durch die niedrigen Rohstoffpreise. 2016 schrumpfte die Wirtschaft um mehr als 10%, richtig erholt hat sie sich noch nicht. Surinam ist zwar eine Demokratie, Präsident ist aber der frühere Militärdiktator Désiré Boutersé. Seine Regierung gilt als korrupt, er selbst wird von Interpol wegen Drogenhandels gesucht. In der Krise setzt Boutersé auf Investitionen aus dem Ausland. Wichtige Handelspartner sind die USA, die Arabischen Emirate und Europa, immer stärker auch China. Wie in anderen lateinamerikanischen Ländern nutzen chinesische Unternehmen die Krise in Surinam, investieren in Straßen, Gebäude und sichern sich Zugänge zu Rohstoffen. Exportiert werden Öl, Aluminium und in großem Maße Holz und Gold, der Exportschlager des Landes. Das Problem? Richtige Kontrollen für Abholzungen und Rohstoffabbau gibt es nicht. Die staatliche Baumschutzbehörde hat im Moment nicht einmal einen richtigen Chef. Lisette van Velzen ist Niederländerin und lebt seit 10 Jahren in Surinam. Sie arbeitet in einem Reisebüro, das sich auf nachhaltigen Tourismus spezialisiert hat und beobachtet die Entwicklungen kritisch.
Momentan wird hier das Geldverdienen über den Naturschutz gestellt. Das ist echt ein Problem. Noch ist die Abholzung nicht so schlimm wie zum Beispiel in Brasilien. Es ist auch okay, dass Geld verdient wird, wenn es auf die richtige Art passiert und der Wald dann auch wieder aufgeforstet wird.
Lisette van Velzen lebt und arbeitet in einem der prächtigen weißen Holzhäuser in der Altstadt von Paramaribo. Die Hauptstadt von Surinam liegt ganz im Norden des Landes und rund 7 Stunden Fahrzeit von Leon im Dschungel entfernt. Die kolonialen Gebäude hier erinnern an die Zeit, als Surinam noch unter niederländischer Herrschaft stand. Am hier breiten Surinam-Fluss legten einst die niederländischen Handelsschiffe an und in den großen hellen Villen im Zentrum wohnten die Kolonialherren. Seit 2002 gehört die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Heute sind hier vor allem Banken, Institute, Ämter und Pensionen untergebracht. Aufgrund dieser Vergangenheit spricht hier auch jeder Niederländisch. Dazu die einheimische Sprache Sranantongo und die Sprache des jeweiligen Herkunftslandes der Familie. Die Bewohner von Surinam kommen vor allem aus verschiedenen afrikanischen Ländern, Indonesien, Indien, China und den Niederlanden. So wie Peter Düker, der schon lange in Surinam lebt und als Reiseführer arbeitet und hier vor allem die kulturelle Vielfalt schätzt.
Jede Kultur hat hier ihren Feiertag. Bei den Festen können auch die Menschen der anderen Kulturen mitmachen. So kommt es wenigstens ein bisschen zum Austausch untereinander. Aber eigentlich leben wir hier neben und nicht miteinander. Ich finde das einen guten Anfang. So ein friedliches Nebeneinander ist ein gutes Vorbild für den Rest der Welt.
Das ist in Paramaribo deutlich sichtbar. Die katholische Kathedrale steht nicht weit entfernt von der größten Moschee der Karibik und die direkt neben einer nicht weniger kleinen Synagoge. Nur wenige Straßen weiter befindet sich ein prächtiger buddhistischer Tempel. Bei einem Spaziergang durch das kleine Stadtzentrum von Paramaribo zeigt sich die Vielfalt auch in den exotischen Gerüchen und verschiedenen Musikstilen. Noch ist Surinam reich an Traditionen und einer einzigartigen Flora und Fauna. Noch gibt es hier Wasserfälle, Berge mit atemberaubender Aussicht und exotische Tiere. Noch.
Vor genau 5 Jahren fiel der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Im Juni 2013 auf den Straßen Brasiliens versammelten sich die Jugendlichen des Landes, um ihren Frust Ausdruck zu verleihen. Es fing an mit einer Fahrpreiserhöhung und schon bald waren die Straßen voller Demonstranten. Auf einmal ging es nicht mehr um die Buspreise, sondern um die Korruption im Land und die fehlende Perspektive der Jugendlichen. Thomas Mills blickt zurück.
Vem pra rua! Contra o aumento. Komm mit auf die Straße, gegen die Erhöhung. Im Juni 2013 rief man in ganz Brasilien zum Protest auf. Ursprünglich gegen die Erhöhung der Fahrpreise bei Bus und Bahn. Doch bald schon ging es um viel mehr, wie diese Demonstrantin damals erklärte.
Diese 20 Centavos waren nur der Tropfen, der das Fass überlaufen ließ. Jetzt sehen die Jugendlichen, was hier eigentlich los ist.
Viel war los im Juni 2013, vor genau 5 Jahren. Milliardenbeträge flossen damals in die neuen Stadien, in denen ein Jahr später die Fußballweltmeisterschaft ausgetragen werden sollte. Weitere Milliarden versickerten in Infrastrukturprojekte, die nie fertig wurden. Und weitere Milliarden steckten sich Politiker und Unternehmer gleich direkt selbst in die Taschen. Dem Volk platzte schließlich der Kragen. Millionen demonstrierten im Juni 2013 gegen das bestehende System.
Das ist unsere Art zu sagen, dass wir nicht zufrieden sind mit unserer Politik, mit den Parteien, egal ob Linke oder Rechte. Man muss uns endlich anhören.
Abaixa a bandeira, runter mit den Parteifahnen. Auch das ein Schlachtruf des Juni 2013. Der Protest sollte nicht von den politischen Parteien gekidnappt werden. Doch verstanden die Regierenden Brasiliens damals überhaupt, um was es den Demonstranten ging? Die Frauenrechtlerin und Professorin Mariana Patricio hat da so ihre Zweifel.
Não entenderam, não puderam entender por uma série de razões, porque eu acho que...
Nein, sie haben es nicht verstanden, aber das wäre aus verschiedenen Gründen auch nicht gegangen. Denn 2013 brachen plötzlich die stets verschwiegenen Gesellschaftsthemen hervor. Niemand ertrug noch das Schweigen. Es ging plötzlich um Rassismus, den Machismus, es ging um die schlechten öffentlichen Dienstleistungen, es ging um die Gewalt der Polizei. All das gehörte ganz natürlich stets zu unserem Leben, als ob solche Dinge das Normalste überhaupt sind. Aber in 2013 explodierten diese Themen plötzlich und die Leute riefen, das kann nicht normal sein und wir akzeptieren diese Dinge auch nicht mehr, nicht einen Tag länger.
A gente não acha isso mais normal nem aceitável. A gente não vai aceitar mais nenhum dia disso.
Zwar versprach die Politik damals Veränderungen, Reformen und neue Gesetze. Doch umgesetzt wurde wenig. Stattdessen ging die Polizei immer brutaler gegen die Demonstranten vor, bis diese Ende 2013 ihre Proteste schließlich aufgaben. Die Politik hatte komplett versagt, glaubt die Anwältin Camila Marques von der Menschenrechtsorganisation Artigo 19.
Die Politiker haben sich überhaupt nicht bemüht, das zu verstehen. Stattdessen haben sie alles daran gesetzt, jene Stimmen zum Schweigen zu bringen. Und das ist ihnen gelungen. Aber wir können nicht sagen, dass die Gewalt seitens des Staates im Jahr 2013 begann. Denn Brasiliens Herrscher haben stets ihre Untertanen unterdrückt und dies auf brutale Art. Und immer wurden die Sozialbewegungen kriminalisiert, weil man nicht weiß, wie man sonst mit den sozialen Problemen umgehen soll.
Erst Mitte 2015 flammten wieder landesweite Proteste auf. Doch anders als 2013 steckte jetzt eine klare politische Richtung dahinter. Man wollte die erst Ende 2014 in ihrem Amt bestätigte Präsidentin Dilma Rousseff von der Linkspartei PT aus dem Amt jagen. Ihr gab man die Schuld an der Wirtschaftskrise und den Korruptionsskandalen um das halbstaatliche Ölunternehmen Petrobras. In Wahrheit wollte die Opposition ihre Wahlniederlage gegen Rousseff schlicht und einfach nicht wahrhaben, glaubt Tatjana Rocchi.
Die Proteste in 2015 wurden von Leuten organisiert, die die Wahlniederlage von Ende 2014 nicht akzeptieren wollten. Und natürlich haben die versucht, die Stimmung gegen Korruption und gegen das Establishment von 2013 wiederzubeleben. Wobei man sagen muss, dass es in Brasilien seit jeher einen gewissen Hass auf das politische System gibt. Nichts Neues also.
Dilma Rousseff wurde schließlich im Mai 2016 gestürzt. Seitdem herrscht in Brasiliens Politik Chaos. Fast alle traditionellen Parteien sind in Korruptionsskandale verstrickt. Sie werden es schwer haben, frische Kandidaten für die Wahlen im Oktober zu präsentieren. Aber auch all jene, die 2013 auf neue politische Kräfte hofften, dürften bei den Wahlen enttäuscht werden, glaubt Tatjana Rocchi, die übrigens selber kandidiert und für die Linkspartei PSOL einen Abgeordnetensitz erobern will.
Neue politische Kräfte, die hat man 2013 gefordert und das ist immer noch aktuell. Aber das politische System hat sich dem längst verschlossen. Das Establishment hat eine Politreform durchgeboxt, die die Macht der alten Systemparteien erhöht und die neuen Kräfte blockt. Der Wahlkampf ist nur noch ganz kurz und über die Vergabe der Wahlkampfmittel entscheiden alleine diese Parteien. Das politische System hat es also so eingerichtet, dass eine Erneuerung der Politik unmöglich wird. Aber genau das hatten wir 2013 gefordert.
Que o sistema político está fazendo para impedir a renovação, que era uma das demandas de 2013.
Glaubt man den Umfragen, so hat der ultrarechte Kandidat Jair Bolsonaro gute Aussichten, im Oktober zum Präsidenten gewählt zu werden. Er ist das Gegenmodell zu 2013. Von mehr Bürgerbeteiligung, mehr Demokratie und mehr Sozialpolitik will er nichts wissen. Stattdessen soll die Polizei noch härter gegen alle vorgehen, die aufbegehren. Dabei hatten die Demonstranten bereits 2013 erkannt, dass es ohne Polizei viel schöner sein kann. Que coincidência! Não tem polícia, não tem violência. Was für ein Zufall! Ist die Polizei nicht da, ist es gleich viel friedlicher. Auch das ein alter Schlachtruf aus dem Juni 2013.
Am Sonntag wählen die Mexikaner einen neuen Präsidenten. Andrés Manuel López Obrador ist der große Favorit auf dem Wahlsieg. Der linke Kandidat verspricht, gegen die Drogenkartelle anzukämpfen. Das ist auch bitter notwendig, denn im Vorfeld der Wahl wurden mehr als 100 Politiker ermordet. Wir sprachen mit dem Mexiko-Experten des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, Rainer Wilhelm, über die Wahl am Sonntag und die Chancen Obradors im Kampf gegen das Kartellsystem. Im Vorfeld der Wahl gab es über 100 Morde an Politiker. Wie ist das zu erklären?
Der Hintergrund ist einfach darin zu sehen, dass es eine Superwahl gibt in diesem Jahr, nämlich dass neben dem Präsidenten auch der Kongress gewählt wird, die Senatoren gewählt werden, die Abgeordneten gewählt werden. Insgesamt stehen über 18.000 Wahlämter zur Verfügung. Und dann ist natürlich auch klar, dass es verschiedene Leute gibt, die versuchen, an der Macht zu bleiben. Vor allem das organisierte Verbrechen, wenn es da Veränderungen innerhalb der Machtstrukturen gibt, innerhalb der politischen Strukturen gibt, dann ist es natürlich auch so, dass sie ihre Macht und ihren Einfluss verlieren. Und darum geht es eigentlich. Es geht darum, dieses System, das absolut korrupt ist, einfach auf dem Status quo zu halten. Und die Politiker sind natürlich besonders gefährdet, die gegen diese Machtstrukturen versuchen vorzugehen.
Es sieht vieles nach einem Sieg von Andrés Manuel López Obrador aus. Kann die Bevölkerung berechtigte Hoffnung haben, dass die Kartelle nun Macht verlieren, dass dem Morden Einhalt geboten wird?
Das ist eine gute Frage. Was muss passieren? López Obrador, der wahrscheinlich gewinnen wird oder wovon man eigentlich ausgehen kann, dass er gewinnt, hat schon angekündigt, dass er mit entsprechenden Führern der Kartelle und des organisierten Verbrechens in Kontakt treten würden, einfach mal mit ihnen sprechen wird. Die aktuelle Politik geht einfach davon aus, dass man sie eliminieren muss. Sie sind aber Teil dieses Systems, wie man eigentlich sehen kann. Denn die PRI, die aktuelle politische Kraft, die seit Jahrzehnten an der Macht ist, sie ist eigentlich abgewirtschaftet. López Obrador bricht da etwas auf. Die Frage ist, ob er wirklich auch die Kraft hat, dies zu tun. Denn er ist in Koalitionen eingebunden. Und da ist es so, wie wenn hier in Deutschland die Rechte mit der Linken zusammengehen würde. Und so ähnlich sieht sein Bündnis auch aus.
Abseits der Gewalt, welche Richtung wird Mexiko unter Obrador einschlagen?
Zurzeit ist es so, dass die Politik eine neokapitalistische Ausrichtung hat, wo das Land sozusagen unter dem aktuellen Präsidenten quasi ausverkauft wurde. Das sah man vor allem daran, dass die Erde privatisiert wurde, dass der Erdölpreis und vor allem der Benzinpreis in den Markt offen gehalten wurde. Und das, wozu und wofür López Obrador steht, ist für eine eher sozialistische und assistenzialistische Politik. Die Frage ist, kann er sich seinem großen Widersacher oben im Norden, nämlich Trump, widersetzen? Und welche politische Ausrichtung wird seine Regierung dann auch nehmen? Es gibt Verhandlungen mit der deutschen Bundesregierung, mit der EU, die versuchen, in diesen Markt dann hineinzukommen, Mexiko. Und es gibt natürlich auch Kontakte mit Kanada, um Mexiko und Kanada zusammen eine entsprechend starke Position gegenüber den USA zu haben.
Wie hilft das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat den Menschen, die unter der Gewalt leiden?
Wir versuchen vor allem die Opfer zu begleiten. Wir versuchen die Menschen, die auf dem Weg sind, nämlich durch Mexiko, die Migranten ebenfalls zu begleiten. Wir haben viele Projekte, wo wir die Migrantenheime unterstützen. Wir haben einige Projekte, wo wir mit Opfern von Gewalt arbeiten, wo wir mit Kindern arbeiten, die Gewalt erfahren haben oder deren Eltern Gewalt erfahren haben. Und wir arbeiten mit den Helfern. Das heißt auch, dass sie begleitet werden auf ihrem Weg und in ihrer Arbeit mit den Opfern.
Das war's auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit bei Christina Weise, Thomas Milz, Rainer Wilhelm, Anna Fabri, Theresa Kuhl und Paul Zilonka. Mein Name ist André Wilepski. Hasta luego!